neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback. Herzlich willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Am 26. Oktober 2024 wurde die EU-Grenzschutzagentur Frontex 20 Jahre alt. Dies war Anlass für eine Reihe von Veranstaltungen und Demonstrationen, zu denen vor allem das Netzwerk Abolish Frontex aufgerufen hat. Teil davon eine Podiumsdiskussion in Berlin unter dem Titel 20 Jahre Frontex – Grund genug zur Abschaffung. Aktivistinnen aus der zivilen Seenotrettung und vom Alarmfon berichteten über die beinahe täglichen Konfrontationen mit Frontex und europäischen sogenannten Küstenwachen. Die Veranstaltung fand am 26. September 2024 im Aquarium in Berlin-Kreuzberg statt. Die Aufnahme stammt von Radio Korax Halle.
Willkommen zu der Infoveranstaltung heute von und mit Abolish Frontex. Wir haben zwei wunderbare, sehr viel wissende RednerInnen am Start. Einmal Lara von Alarmfon und Matthias Monroy von Zilip. Genau, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, läuft im Moment ein bisschen Mobilisierung rund um den Fakt, dass Frontex jetzt im Oktober 20 Jahre alt wird. Und wir von Abolish Frontex finden das natürlich ein bisschen zu viel. Und dementsprechend gibt es jetzt in den nächsten Wochen einen Aktionstag, der fällt zufälligerweise mit dem 3.10. zusammen. Das orientiert sich an dem Schiffsunglück von Lampedusa 2013. Ich bin mir sicher, davon werdet ihr gleich noch ein bisschen was mehr hören vielleicht. Sonst würde ich da später nochmal drauf eingehen. Nur das ist der Kontext von dieser Infoveranstaltung. Und das war es jetzt aber auch mal von mir. Und ich würde das Wort einfach weitergeben an Matthias.
Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, also die Zeitschrift Zilip, wo ich mitmache, die kommt dreimal im Jahr raus. Wir haben vorletztes Jahr eine Ausgabe zur Europäischen Union gemacht. Da ist ein ziemlich guter Artikel zu Frontex drin, der ist auch weitgehend noch aktuell, beziehungsweise das, was noch hinzukommt, werde ich heute erzählen, aber ich finde den wirklich sehr gut. Und letztes Jahr haben wir ein Heft gemacht, Technik zur Migrationskontrolle, also Technik gegen Migration, wo es eben nicht so ein Organisationsaspekt ist, sondern wir uns angucken, wie das so funktioniert. Die könnt ihr auch vorne mitnehmen. Wenn ihr was dafür spenden könnt, wäre gut, aber es ist kein Muss. Genau. Und wir haben uns das jetzt so überlegt, dass wir uns einmal abwechseln. Also ich werde so ein bisschen so eine Art Einführung machen, was Frontex eigentlich ist oder was uns daran wichtig erscheint. Und dann wird Lara was zum Alarmfon sagen, wie sich das quasi in der Praxis ausprägt. Und danach komme ich nochmal mit einem Teil, wo es um die Problematik geht, dass Frontex relativ unkontrollierbar ist und was auch die Rolle von Bewegungen wie unsere ist. Genau, jetzt vielleicht einfach nur noch mal so grob zur Einführung, weil manche immer noch denken, Frontex sei sowas wie Blackwater, so eine private Organisation von so Hilfs-Sheriffs. Aber Frontex gehört zur Europäischen Union, ist eine Agentur, das heißt, es ist so eine Art Behörde. Also Frontex wurde vor 20 Jahren gegründet mit einem damals noch also zwar breitem Aufgabenspektrum, das habe ich hier beschrieben, aber mit ziemlich wenig Mitarbeitern, ziemlich wenig Ausrüstung und Personal vorgesehen. Und die meisten kennen Frontex eben wegen dem Aspekt Grenzüberwachung, Grenzkontrolle. Dieser Unterschied ist wichtig. Grenzkontrolle findet an Übergängen statt, also Flughäfen auch. Grenzüberwachung sozusagen an allen restlichen Grenzen, also an Land oder auf See. Das ist aber nicht die einzige Aufgabe, sondern Frontex macht zum Beispiel auch Forschung, schaut sich eben an, welche Technologien für die Grenzüberwachung quasi neu auf dem Markt sind, wie das genutzt werden könnte, investiert also in solche Programme und macht auch sogenannte Risikoanalysen, also vorausschauen, wie viele Menschen fliehen aus welchen Ländern, nutzen welche Routen, werden an welchen EU-Außengrenzen erwartet. Also das nur mal so als, als groben Rahmen. Frontex hat verschiedene Missionen, Operationen, also Land, Luft und See. Luft, habe ich ja schon gesagt, meint in dem Fall Flughäfen, also auch in Deutschland. An deutschen Flughäfen ist Frontex zum Beispiel unterstützend im Einsatz. Und dieses unterstützend ist wichtig zu verstehen. Also Frontex soll den EU-Mitgliedstaaten nicht die Grenzüberwachung abnehmen, sondern es ist eigentlich umgekehrt. Also die Grenzüberwachung, Grenzkontrolle bleibt weiter eine staatliche, hoheitliche Aufgabe. Und der Staat kann aber Frontex einladen, anders geht es auch nicht, Frontex kann sich nicht selber einladen, eine Mission dort durchzuführen. Und Frontex hat dann eher so eine koordinierende Funktion, also bringt natürlich auch Ausrüstung mit und bringt auch Personal mit. Aber die, ich weiß nicht, wie viele es jetzt sind, sagen eine niedrig zweistellige Zahl vielleicht, die von Frontex am Frankfurter Flughafen eingesetzt sind, ich glaube, es ist sogar eine einstellige Zahl, hat natürlich im Vergleich zu den Bundespolizistinnen dort eine relativ nachrangige Funktion. Aber es geht eben um Koordinierung und Absprachen. Diese Operationen, also hier auf der Karte sind jetzt die wichtigsten Operationen abgebildet, beziehungsweise, nee, das ist diese Karte zeigt die Hotspots sozusagen, wo Frontex also selber im Einsatz ist und in Korrelation mit den Migrationszahlen, die verändern sich natürlich. Große Punkte heißt eben viele Menschen, die diese Passagen wählen. Und das ist eben auch schon mal so eine Art Risikoanalyse von Frontex. Ich zeige das nachher nochmal genauer mit Zahlen. Und Lara wird nachher auf die wichtigste Seemission eingehen, Themis. Das ist die im zentralen Mittelmeer mit dem größten Punkt hier. Derzeit hat Frontex nach eigenen Angaben rund 2.900 Beamtinnen im Einsatz. Die kommen weitestgehend im Moment noch aus den Mitgliedstaaten. Das muss man auch verstehen. Also dass Frontex, als Frontex gegründet wurde, war es halt wirklich eher so eine Art Steuerungseinheit für Einsätze, wo dann Frontex mit einem Jahr Vorlauf gesagt hat, hier, wir brauchen zwei Schiffe, zwei Hubschrauber, so und so viel Nachtsichtgeräte, Fahrzeuge. Welche Mitgliedstaaten können das beisteuern? Und so ist es dann auch passiert. Und Frontex war sozusagen so ein Pool, der dann aus Warschau koordiniert wurde, wo der Hauptsitz ist. Frontex hat die Landoperationen inzwischen zu einer zusammengelegt, die jetzt so einen ganzen Gürtel an der östlichen Landgrenze bilden, nennt sich Terra, ist, ich weiß nicht, ob das die aktuellen Zahlen sind, in 12 EU-Staaten. Jetzt ist zum Beispiel auch noch Moldawien hinzugekommen, das erkläre ich gleich noch. Denn eigentlich, als Frontex gegründet wurde, ging es darum, ausschließlich Einsätze in EU-Staaten zu machen. Und das hat sich aber verändert, also dass Frontex eigentlich immer mehr darauf gedrängt hat, im sogenannten Vorfeld, Grenzvorfeld, Pre-Frontier Area, das ist so ein Wort, was seit vielen Jahren bei Frontex populär ist, wo es halt quasi darum geht, es ist ein bisschen wie bei der Polizei, die ja auch immer mehr in so einen Gefahrenabwehraspekt kommt, also gar nicht mehr nur zur Strafverfolgung da ist, sondern quasi so vorausschauend, so quasi geheimdienstlich auch so Vorfeldarbeit macht. Und das macht Frontex auch, also dass sie, also das wird Lara nachher noch erzählen, im Mittelmeer weit ab von den europäischen Küsten eigentlich operiert. Und so ist halt hier auch der Plan, in Nachbarstaaten zur Europäischen Union oder sogar noch weiter weg eingesetzt zu werden. Das geht aber gar nicht so einfach, dafür musste also die Frontex-Verordnung geändert werden, ist auch passiert. Seit 2019 darf Frontex also in Drittstaaten eingesetzt werden. Es ist dann nochmal geändert worden, weil erst waren es nur benachbarte Drittstaaten, jetzt sind es sämtliche Drittstaaten. Also jetzt darf zum Beispiel Frontex auch im Kosovo eingesetzt werden, was ja keine gemeinsame Grenze mit irgendeinem EU-Staat hat. Aber alle anderen hier oben aufgezählten Staaten haben das. Also die Balkanstaaten, und in vier von diesen Staaten ist Frontex jetzt auch schon am Start. Bei zwei anderen wurde das Abkommen zwar verhandelt, aber noch nicht ratifiziert. Die eigentliche Idee war, dass Frontex oder der dahinterstehende Gedanke, dass Frontex in Mauretanien und im Senegal, also in afrikanischen Ländern, auch eingesetzt wird, also so ein Statusabkommen abschließt. Im Gespräch war auch Marokko und Tunesien, das hat aber nicht funktioniert. Verhandlungen hat es ausschließlich gegeben mit Mauretanien und Senegal. Beim Senegal hatte die EU-Kommission dann auch schon mal erklärt, dass man kurz davor stünde, ein Abkommen abzuschließen. Und dann hat sich die Regierung das aber nochmal anders überlegt, auch weil sich dort der Wind gedreht hat, und ist von dem Abkommen, also ist von den Plänen zurückgetreten. Daran sieht man auch ein bisschen, dass die Regierung natürlich ihren Preis kennen. Also, dass man natürlich in afrikanischen Ländern auch merkt, wie groß der Druck ist, quasi Frontex weit ab von den europäischen Grenzen einzusetzen. Genau. Also hier, ich weiß nicht, die Zahlen müssten erkennbar sein. Ne? Das ist der jüngste Lagebericht. Also sowas gibt Frontex regelmäßig raus. Das schwankt natürlich, aber hier sieht man zum Beispiel, also in der oberen Zeile sind dann so Vergleichszahlen, dass in den ersten 8 Monaten dieses Jahres im Vergleich zum letzten Jahr die Überquerungen des Mittelmeers, des Zentralmittelmeers um 2/3 zurückgegangen sind. Das hat Gründe, nämlich die Pogrome in Tunesien, also die heftige Migrationsabwehr in Tunesien. Tunesien ist ja quasi ein neuer Partner oder einer der neuen Partner mit Migrationsabkommen geworden, hat eine 3-stellige Millionenzahl für Migrationsabwehr bekommen, und das funktioniert tatsächlich. Und das bedeutet natürlich nicht, dass weniger Menschen flüchten, das wisst ihr alle, sondern dass sich die Routen verändern. Und so sieht man, dass zum Beispiel hier die Western African Route, also das ist die von Senegal, Mauretanien, auf die Richtung Kanarische Inseln zum Beispiel zugenommen hat, um ungefähr 1/3. Ja, letztlich kann man sagen, dass Frontex eigentlich nur so eine Art Buchhaltung macht, weil natürlich gibt es nicht weniger Geflüchtete, sondern die Routen werden tödlicher, also schwieriger und tödlicher. Also hier sieht man zum Beispiel auch die zweitunterste Zeile, Eastern Land Border, also wo diese Operation Terra ist, hat es sich sogar beinahe verdoppelt. Auch wichtig ist, dass Frontex mit einer neuen Verordnung eigene Ausrüstung geschaffen darf. Das fing 2016 an, nachdem, wo wir Sommer der Migration zu sagen würden, Frontex würde sagen Migrationskrise. Die EU hat darauf eben reagiert mit einer Änderung der Verordnung 2016. Und Frontex hat auch sofort angefangen, und zwar sich Flugzeuge und später Drohnen zu beschaffen. Also erstmal standen zum Beispiel gar keine Fahrzeuge, also geländegängige Fahrzeuge oder sowas auf dem Programm. Das kam erst ein paar Jahre später. Aber Frontex hat so einen Überwachungsdienst aufgebaut im Mittelmeer, im zentralen Mittelmeer. Das wird Lara gleich auch nochmal beschreiben, wie sich das auswirkt. Weil verkürzt gesagt ist das eine Luftüberwachung zugunsten der libyschen Küstenwache. Das war anfangs mit Flugzeugen, später kamen Drohnen hinzu. Da geht ganz schön viel Geld drauf. Wichtig ist, möchte mal rausstellen, dass diese Drohnen und Flugzeuge, das sind Aufträge an Externe, also es sind private Firmen, die das zur Verfügung stellen. Das fliegt Frontex nicht selber. Im Falle dieser Flugzeuge ist es die Firma, die hauptsächlich diese Flüge durchführt, ist eine britische Firma, die auf sowas spezialisiert ist. Die machen auch Geschäftsreisen und so weiter, bieten die an, und für Frontex montieren die sich dann halt Überwachungsgerät unter diese Flugzeuge oder Drohnen. Und die Drohnen im Frontex-Auftrag werden von Airbus bereitgestellt. Airbus fliegt die auch, und Airbus kriegt pro Rahmenvertrag, die gibt es also jetzt in Malta und in Kreta, 50 Millionen Euro. Der ist gerade jüngst auch wieder erneuert worden. Und es gehen immense Summen in diese Luftaufklärung. Also ich hatte das bis vor 2 Jahren mal relativ eng verfolgt. Und da hat Frontex von 2017 bis 2022 ungefähr 300 Millionen für diese Rahmenverträge ausgegeben. Und die werden halt regelmäßig erneuert. Allein der Drohnenrahmenvertrag, also für verschiedene Arten von Drohnen, wurde jüngst erneuert mit 400 Millionen Euro. Also nur mal so um die Summe. Ich werde später nochmal die Jahresbudgets zeigen. Frontex arbeitet auch mit anderen Agenturen zusammen. Also es gibt nicht nur, es gibt auch andere, die für die Meeresüberwachung zuständig sind. Also es gibt so eine allgemeine Zusammenarbeit der Küstenwachen. Die gucken, dass keine Schiffe zusammenstoßen. Dann gibt es die Fischereiaufsichtsagentur und die haben auch nach dem Sommer der Migration, nach 2016, ihre Fähigkeiten zusammengelegt. Zum Beispiel hat die Agentur für die Sicherheit im Seeverkehr, die haben eigene Satelliten oder nochmal andere Satellitenaufklärungssysteme, von denen jetzt Frontex profitiert und umgekehrt. Und hier sieht man blaue Punkte und grüne Punkte. Die grünen Punkte sind auf dem afrikanischen Kontinent. Also das ist die Idee, dass quasi auch Leitstellen in afrikanischen Ländern angebunden werden. Aber das hatte ich ja schon gesagt, das funktioniert nicht so gut, wie man sich das gedacht hat. Also das ist, solche PowerPoint-Präsentationen sind natürlich auch erstmal oft erstmal nur ein Wunschdenken. Was aber funktioniert, ist Eurosur, das vor 10 Jahren gestartete European Border Surveillance System bei Frontex. Also was Frontex quasi als Knoten, das ist der gelbe Punkt in Warschau, hostet, und das vernetzt Frontex mit den EU-Staaten. Das darf man sich jetzt aber nicht so vorstellen, dass Frontex in allen EU-Staaten jetzt irgendwie Kameras aufstellen würde oder sowas, sondern die Staaten haben das natürlich selber, jede Menge Überwachungstechnologien. Und die Staaten können eben entscheiden, welche Daten davon sie an Frontex weitergeben. Und natürlich, wenn Frontex eine Mission macht, werden die natürlich weitergegeben. Aber die Staaten können eben auch entscheiden, andere Daten, die vielleicht relevant sind für Nachbarn, beispielsweise Nachbarländer, mit Frontex zu teilen. Und Frontex kann die dann quasi auch an andere Staaten weitergeben. So sieht das dann aus. Solche Control Rooms gibt es mehrere. Also die Fäden laufen dann in diesem Situation Center zusammen. Hier ist ganz, also so Nerds für mich, sage ich mal, stolpern darüber. Man sieht hier so Mauspads und Bildschirmschoner von DEA, und das ist die Firma, die die Flugzeuge, von denen Frontex die Flugzeuge chartert, die ich hier gezeigt habe. Und die rüsten dann auch mal eben mit, wer weiß was noch. Also das ist wahrscheinlich so eine Anwendung dieser Flugzeuge. Das ist wahrscheinlich nicht nur der Bildschirmschoner, sondern weil zu diesen Verträgen gehört ja auch die Bildübermittlung beispielsweise, die Satellitendienste und so weiter, also die Kommunikation. Und dann gibt es halt auch so Giveaways. Eine wichtige neue Organisation, das wäre jetzt erstmal mein letzter Punkt, bevor dann Lara übernimmt, war, dass Frontex ebenfalls mit einer der neuen Verordnungen erlaubt wurde, eigenes Personal zu rekrutieren. Das ist also neu, das war nicht die Idee von Frontex eigentlich mal gewesen, 2004. Und Frontex wurde 2022 in 3 Bereiche gegliedert, die habe ich hier aufgeführt, die werde ich auch kurz nochmal beschreiben, mit jeweils einem Vizedirektor bzw. Direktorin. Den in der Mitte müsst ihr euch merken, das ist Lars Gerdes, der ist Deutscher, ist Bundespolizeiausbilder gewesen, auch in Afghanistan, und der leitet das neue Abschiebezentrum bei Frontex, was ich auch gleich beschreibe. Das ist vielleicht ein bisschen nebensächlich für uns. Also eine dieser 3 neuen Säulen bei Frontex ist, sage ich mal, ja, Informationsmanagement. Frontex betreut oder wird immer wichtiger in so verschiedenen Reisesystemen. Das hat jetzt eigentlich eher mit Reisenden zu tun, die Papiere haben. Also Menschen mit Kurzzeitvisa und so weiter. Da spielt Frontex auch immer eine größere Rolle. Und eben dieses Abschiebezentrum, was Frontex Europäisches Rückkehrzentrum nennt, die quasi so ein Rundum-Sorglos-Paket für Mitgliedstaaten anbieten. Und die entweder quasi anbieten, das aus einem einzelnen Staat Abschiebungen vorzunehmen oder Sammelabschiebungen, also verschiedene Staaten abzuklappern und machen also wirklich so Dienstleistungen quasi bis zur Übergabe. Also da muss theoretisch dann so ist zumindest die Idee, gar keine Polizei aus den jeweiligen Staaten mehr mitfliegen. Das kommt langsam in Gang. Also diese Zahlen sind relativ niedrig. Die sind immer noch, die jährlichen Zahlen sind, soweit ich weiß, immer noch im dreistelligen Bereich von Abgeschobenen, die jetzt ausschließlich über Frontex abgeschoben werden, aber sie steigen. Und das ist eben auch das Ziel. Das ist ja quasi ein relativ neues Zentrum. Ja, und dann die ständige Reserve. Das ist also dieses Personal, was Frontex für Grenzüberwachung anstellt. Das sollen insgesamt 10.000 werden. Ich habe ja vorhin die Zahl gesagt, also im Moment hat Frontex 2.900 im Einsatz. Also das wäre in dem Sinne auf jeden Fall schon mal ein großer Zuwachs. Und das wird vier Arten von Einheiten haben. Ich will mich jetzt hier nur auf die Kategorie 1, das ist die linke Spalte, also die zweite von links, festlegen, also beschreiben. Und das sollen 3.000 werden von diesen 10.000, die direkt von Frontex kommandiert werden, also die direkt zu Frontex gehören. Alle anderen kommen weiterhin aus den Mitgliedstaaten, kurzzeit, mittelfristig, langfristig entsandt. Aber diese 3.000, die bekommen also eine Frontex-Uniform, das gab es vorher nicht. Also vorher haben die Polizistinnen, die aus den Mitgliedstaaten kamen, haben ihre eigene Uniform gehabt, ihre eigenen Waffen auch mitgebracht aus dem Land, wo sie herkamen, und haben dann so eine Armbinde gekriegt oder maximal eine Weste. Und jetzt gibt es halt Frontex-Uniformen. Frontex rüstet die mit Pistolen aus, also hat von einem österreichischen Hersteller einen Vertrag gemacht und mit allem, was so Bullen halt dabei haben. Und das Wichtige daran ist, was ich herausstellen möchte, dass das die erste europäische Polizeitruppe ist. Also das war nicht die Idee der Europäischen Union, dass sie eine Polizei unterhält und auch kein Militär. Sowas ist jetzt in anderen Bereichen auch relativ undenkbar. Also es gibt jetzt in anderen eine allgemeine Polizei der EU, das kann man sich nicht vorstellen, dass es das gibt. Also ich meine, natürlich traut man der EU alles Mögliche zu, da sind wir noch weit, weit von entfernt. Aber Frontex hat das gemacht. Das ist alles nach dem Sommer der Migration passiert. Was natürlich auch bei den Nachbarn wahrgenommen wird. Und von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, hat in ihrer Antrittsrede versprochen, dass sie die ständige Reserve jetzt verdreifachen will. Also die ist ja neu gewählt worden kürzlich, die Kommission ist neu besetzt worden. Und sie will also 30.000 Beamte dieser ständigen Reserve haben. Ja.
Okay, dann fange ich mal an. Genau, ich bin Lara vom Alarmphone Watch the Met. Und erstmal vielleicht ein bisschen allgemein zum Alarmphone. Es ist ein transnationales Netzwerk von ca. 300 AktivistInnen, sowohl in europäischen Ländern, aber auch auf der anderen Seite vom Mittelmeer, vor allem in West- und Nordafrika. Und genau, wir betreiben seit jetzt im Oktober, werden es 10 Jahre, also seit 2014, eine Hotline für Geflüchtete im Seenot. Und genau, erstmal zu dem, wie wir und was wir so genau machen. Diese Hotline ist eben 24/7 wir sind an Telefonen, an unseren Computern, von zu Hause, vom Schreibtisch, wo auch immer wir eben gerade sind, und bekommen Anrufe oder über Nachrichten Bescheid, wenn Menschen in Seenot sind. Und wir schreiben dann vor allem sehr viele E-Mails an die Küstenwache. Also genau, ich versuche immer sozusagen den Bezug jetzt herzustellen, von wann wir mit Küstenwachen und wann wir mit Frontex zu tun haben, so direkt, und wie sich das eben auf unsere Arbeit auswirkt. Genau, hier auf dem Foto könnt ihr sehen, wir telefonieren, also wir dokumentieren ganz detailliert, was wir machen, auch einfach die ganzen Menschenrechtsverletzungen, die an den Außengrenzen stattfinden, zu dokumentieren und auch wie ein Archiv zu haben und auch damit auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Unten links seht ihr auch einen Tweet, oder genau, wir gehen dann auch sozusagen in dem Moment an die Öffentlichkeit, manchmal auch an Journalistinnen direkt. Und genau, rechts ist einfach ein Auszug aus einer E-Mail. die wir schreiben, und daraufhin bekommen wir dann auf jede E-Mail, die wir schreiben, eine automatisierte Antwort-E-Mail. Ich habe die einfach mal hier reinkopiert, dass Frontex das eben weiterleitet. Und und das ist vielleicht so ein Punkt, wo wir schon diese ganzen Widersprüche haben, sozusagen. Wir telefonieren dann mit den Menschen auf den Booten und zum Beispiel in der Ägäis, also ich komme auch gleich nochmal mehr zur Ägäis und dann zum zentralen Mittelmeer. Ein Beispiel von der Ägäis ist oft, dass wir mit den Leuten auf den Booten telefonieren und die uns berichten, dass sie gerade von Menschen, also maskierten Menschen, angegriffen wurden und ihr Motor geklaut wurde und all ihre Wertsachen, und sie zum Beispiel dieses Handy noch verstecken konnten und jetzt uns anrufen. Und gleichzeitig rufen wir dann die Küstenwachen an, die uns erzählen, dass sie bei der GPS, die wir bereitgestellt haben, niemanden finden konnten. Und gleichzeitig kommt Frontex mit der E-Mail, dass sie das weiterleiten. Und also sozusagen ist es klar, dass die Menschen, die gerade uns berichtet haben, dass sie angegriffen wurden, dass das die Küstenwache war oder andere Gruppen quasi, die dann aber wiederum von Frontex vor allem, wie Matthias schon gesagt hat, durch die ganze Technologien beliefert, die ganzen Informationen überhaupt auch haben, schon meist viel früher, als wir mit dem GPS dann Bescheid sagen. Also könnt ihr euch auch so vorstellen, manchmal denkt man irgendwie, man macht die Schicht und denkt sich so, wir müssen jetzt schnell alarmieren, und dann sich auch immer wieder in Kopf zu rufen, dass das einfach so eine überwachte Grenze ist, obwohl es so ein Riesenraum ist, vor allem ja auch im zentralen Mittelmeer, aber aufgrund von der Drohnen- und der Luftüberwachung einfach oftmals schon bevor Boote ablegen, ja, bekannt ist. Einfach wegen der Überwachung. Genau. Und noch zum wie wir im Kontakt sind, also wie ich schon erwähnt hatte, es geht halt auch sehr viel um die GPS-Positionen, und die wir dann immer wieder an die Autoritäten weiterleiten, und wir sind oft am zentralen Mittelmeer. Hier unten links seht ihr so ein Turaya, so ein Satellitentelefon, wie wir mit Leuten in Kontakt sein können. Und wenn eben keine Telefonabdeckung ist im zentralen Mittelmeer, und dann leiten wir das immer weiter. Und haben einfach auch sehr viel damit zu tun, dass unsere Alerts irgendwie, wie vorhin da auch stand, sozusagen, dass uns keine Informationen gegeben werden kann. Also dass wir auch oft so an die Grenzen kommen, was wir auch als Alarm von machen können. Und das liegt auf jeden Fall auch mitunter daran, von der Präsenz und von den ganzen technologischen Sachen von Frontex in den Gebieten. Und bevor ich das noch weiter in der Ägäis und im zentralen Mittelmeer, und ich will auch noch kurz was zu Bulgarien sagen, euch erläutere, noch ganz kurz zu den Regionen. Das war ja auch schon auf den der Übersicht von Matthias, auch dass der Ärmelkanal, also Channel Region, dazugekommen ist, dass es sozusagen auch da viele Überfahrten gibt. Und aber sonst teilen wir es eben auch so auf mit Western Med und Atlantik, also zu den von der Westsahara und Marokko Richtung Kanarische Inseln oder eben Marokko-Spanien, und dann zentrales Mittelmeer ist zwischen Libyen und Italien und Lampedusa und Malta und auch Tunesien. Und eben die Ägäis, Türkei, Griechenland und dann die Balkanroute. Und genau, da habt ihr einfach nochmal eine Übersicht. Und noch ganz kurz zu den Fällen. Ich habe hier bis... Oh, ist ein bisschen abgeschnitten. Ah, ich habe es hier. Bis 2022 habt ihr so Columns, auf denen ihr es sehen könnt. Und sonst habe ich noch die... Also wir haben auch jetzt die Fall... Zahlen von bis Mitte, also Hälfte des Jahres, jetzt 2024. Und einfach nur als, dass man es so sieht, 2023 zum Beispiel, das im zentralen Mittelmeer, hat zum 2022 sich die Zahl verdoppelt. Und insgesamt gibt es aber schon Auch können wir auch in den Fällen sozusagen, was auch Matthias meinte, also Menschen sind in Bewegung und Menschen werden auch immer in Bewegung sein, nur die Routen verändern sich sehr stark und werden eben gefährlicher, weil noch längere Routen genau auf sich genommen werden. Und nur für die Vorstellung, insgesamt haben wir jetzt bis Mitte 2024 gerechnet, also bis Juni haben wir gezählt, 8568 Fälle, also Boote, die wir oder Menschen auf der Landgrenze, die wir begleitet haben quasi. Genau, das nur mal so zu der Einordnung. Und jetzt würde ich noch mehr zu einmal erstmal zu Ägäis sagen, weil wir da auf jeden Fall sehen, dass sozusagen Frontex sehr präsent ist in den, also in den Regionen, wo schwerste Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Und wir sozusagen, wie ich schon gesagt habe, wir informieren immer die Küstenwachen über all die Sachen, die passieren und die über die Pushbacks. Und sozusagen Frontex verhindert ja diese Pushbacks nicht, sondern oft passieren sie, obwohl oder sogar weil Frontex da ist und weil eben sozusagen Frontex durch Technologien die Informationen liefert an die Küstenwachen brauchen, um überhaupt diese Pushbacks durchzuführen. Also Frontex führt die Pushbacks nicht selber aus, aber stellt alle Sachen dafür bereit, dass die Küstenwachen sie durchführen können. Und das sieht man auch in der Evros-Region, also von dem Fluss da zwischen Türkei und Griechenland im Norden, wo eben so auch sehr viele Patrouillen von Frontex auch mit vor Ort sind und sozusagen technische Infrastruktur und Informationen bereitstellen, um da sehr viele sehr gewaltvolle Pushbacks durchzuführen. Genau, und ich hatte ja schon erzählt, also das mit dem Motor klauen und dann auf Life Rafts heißen die Dinger, sind auch oft orange, sozusagen Menschen wie so aussetzen, also nachdem sie den Motor geklaut haben und Menschen nicht mehr fahren können, werden sie Menschen auch da oft solche aufgeblasenen Life Rafts gesetzt und sozusagen quasi ausgesetzt und bis sie dann sozusagen die türkische Küstenwache anrufen oder diese sie finden und dann zurück in die Türkei gebracht und dort in die Detention Centers und dann oft hat das zur Folge, dass die Residency Permission, die Menschen vorher hatten, wenn sie eine hatten, ungültig wird, dass sie dann in der Illegalität leben und genau das hat dann sozusagen so einen Kreislauf und die Menschen, die wir, mit denen wir zu tun haben, nachdem sie einen Pushback erfahren haben, wenn wir noch so sogenannte Follow-ups mit den Menschen machen, berichten auch oft Menschen, dass sie, also man stellt sich ja manchmal so vor, dann erlebt eine Person das einmal, aber nur um das so im Kopf zu haben. Also das ist oft so, dass Menschen das mehrere Male, wenn nicht zig Male erfahren sozusagen, bevor sie erfolgreich in der EU ankommen. Genau. Was auch Matthias gezeigt hatte zu den Zahlen der Grenzübertritte, illegale Grenzübertritte, dazu passt auch, dass sozusagen Frontex ja auch dadurch, dass es wie so darüber dokumentiert, wie viele illegale Grenzübertritte es gibt, erschafft es sich auch selbst die eigene Legitimation vor Ort zu sein, weil sie eben über die Grenzübertritte berichten, die sie ja, was ihre eigene vor Ort sein legitimieren soll, aber nicht über die ganzen Menschenrechtsverletzungen und die ganzen Pushbacks berichten. Und da erleben wir auch, ich hatte ja gerade diese Follow-up-Arbeit genannt und auch, habe ja schon gesagt, wir gehen viel auch an die Öffentlichkeit oder dokumentieren alles, tweeten und so weiter. Und wir erleben auch einfach, dass es diese Übergriffe, die auf Menschen, also auf People on the Move ausgeführt werden, also und die ganzen Menschenrechtsverletzungen und die Gewalt, dass sie sich auch schon sehr normalisiert hat. Also wenn wir darüber berichten und so weiter und auch in den Medien, dann ist das ja einfach auch schon Teil der Normalität dieses Grenzregimes, was ja auch ohne Gewalt gar nicht funktionieren würde. Und deswegen ist ja von Frontex an sich als Grenzschutzregime für nichts anderes zu erwarten, also und auch von der EU. Und gleichzeitig ist es eben auch so krass, was Matthias ja auch schon erwähnt hat, mit dem wie alles auch noch größer und wie viel mehr Geld da reinfließt, auch von den Staaten, was ja dann auch, genau, dann auch immer wieder für die eigene Wirtschaft als Subvention für die Rüstungsindustrie und also diese Zusammenhänge, wie das einfach so ist, das merken wir dann halt auch, wenn wir so merken, dass alles so normalisiert ist, auch diese Gewalt. Vielleicht noch kurz zu auch dieser Operation Terra, die Matthias erwähnt hatte, zu auch dieses auf jeden Fall auch in Bulgarien und da, also wir haben auch öfter Fälle zwischen Türkei und Bulgarien der Landgrenze und da ist vor allem auch, ich habe auch am Ende der Präsi so ein paar Quellen und da habe ich, finde ich, einen ganz guten Artikel auch über die das Vorortsein von Patrouillen in und Unterstützung von Frontex Beamten von bulgarischen Grenzbeamten oder Border Guards und wie sie dort auch mit Wärmebildtechnik und sozusagen mit dem Equipment dafür also vor Ort sind und auch die Leute aufspüren und dann auch sehr viele gewaltvolle Pushbacks durchführen. Und da fand ich auch noch interessant sozusagen, dass es auch ja, und ich glaube, Matthias, dazu wirst du ja auch noch was sagen, sozusagen in dieses mangelnde interne Beschwerdesystem und das zu Frontex, dass das auf jeden Fall auch dort so zutrifft mit dem, dass die Frontex-Beamten mit dabei sind, es nicht durchführen, aber genau so diese Doppelrolle. Genau, und noch zu zentralen Mittelmeer zu kommen abschließend. Ist ein bisschen schlechte Quali, aber ich fand's, sieht ja eigentlich ganz schön aus, finde ich. Aber es sind die Airtracks von den vom Jahr 2021 von den Flugzeugen von Frontex über dem zentralen Mittelmeer und da sieht man ja auch genau, also kann man nicht so gut erkennen, unten ist sozusagen Libyen, da wo die ganzen fliegen, ist sozusagen über dem Mittelmeer, Tunesien ist links und zwischen Malta und Lampedusa die ganzen Airtracks und da ist einfach wie auch in der Ägäis, ist auch ähnlich, dass sozusagen die Drohnen, also die Frontex einfach mit der Technik quasi dafür sorgt, da noch mehr als in der Ägäis, würde ich sagen, das Abhalten der Menschen, also sozusagen bei der Ägäis ist es oft so, ist ja auch eine kleine Distanz, man kann ja die griechischen Inseln oft sehen von der Türkei aus und so und dann werden sie, wenn sie in griechischen Gewässern sind, zurückgepusht und in der, im zentralen Mittelmeer ist es oft so, dass die Drohnen und Flugzeuge, die Luftüberwachung sozusagen, dass Frontex dadurch und das alles beobachten kann aus der Luft, aber nicht und alles sozusagen, all das Wissen darüber hat, wo die Boote sind, aber sich nicht aktiv an Rettungsmaßnahmen auch sowieso nicht beteiligen muss und all die Informationen auch dadurch verletzen sie auch internationales Seerecht, weil sie dann wenn nur den sogenannten, also den zuständigen RCC, also Rescue Coordination Center, Bescheid sagen und das ist in dem Falle dann Libyen. Wir nennen die libysche Küstenwache immer nur sogenannte, also so-called Libyan Coast Guard, weil sie eben nicht eine Küstenwache sind, weil sie und die werden dann informiert von Frontex und dann führt das halt dazu, dass die Menschen zurück nach Libyen gebracht werden, wo ja auch von vielen internationalen Organisationen bekannt ist, dass es sozusagen generell unsicher und für MigrantInnen vor allem sehr unsicher ist und einfach für viele Menschen bedeutet Folter und sexualisierte Gewalt, andere Gewalt und genau. Und das passiert sozusagen auch durch die Drohnen und diese Überwachung und auch was Matthias schon erwähnt hatte, mit mit der Möglichkeit, das direkt an EU-Staaten auch zu übermitteln, mit diesem MAS. Und genau, wir erleben das oft, dass wir dann, was ich vorhin nur kurz meinte, dass man dann manchmal so denkt, wir wissen jetzt als Einziges, dass dieses Boot da ist. Also denkt man dann manchmal so und dann zu wissen, so, okay, es sind eh schon 1000 Drohnen, wenn man diese Tracks sich anguckt. Die Drohne fliegt die ganze Zeit oben drüber, also und dann ist es, hat's nur noch einen Effekt, dass wir Druck aufbauen können, dass wir irgendwie versuchen können, dass gerettet wird. Aber genau, Frontex, also sozusagen, die haben natürlich auch die Ausstattung, dass dann eben Libyen informiert wird und nicht eben zum Beispiel auch ein NGO-Schiff, was viel näher dran wäre, was die Menschen retten könnte. Genau. Und noch was da auch, die Drohnen werden auch benutzt, um eben schon, dass bevor überhaupt die Boote losfahren, sie schon aufgefangen werden oder dass die Routen, da merken wir auch, dass sie sich verändern oder die Abfahrtsorte sich teilweise dann auch verändern von der ganzen Luftüberwachung. Genau. Und zum Abschluss, also wir erleben eben auch, als jetzt auch sozusagen, wenn wir jetzt auf 10 Jahre zurückgucken, also ich selbst bin noch nicht 10 Jahre dabei, aber auch schon ein paar. Und wenn man dann irgendwie so sich überlegt, was sozusagen ganz für Techniken eingesetzt werden, was alles passiert und was alles gemacht wird, um sozusagen Menschen abzuhalten, zu fliehen und sich zu bewegen, versuchen wir eben als Alarmfon auch oft sichtbar zu machen, was sonst vielleicht nicht irgendwie besprochen werden würde. Zum Beispiel, wenn Menschen sterben und die auch nie in offiziellen Statistiken auftauchen, weil es überhaupt keine Überlebenden gibt, die davon erzählen könnten. Und wenn wir dann aber wissen, weil wir mit den Menschen gesprochen haben, bevor sie untergegangen sind, und wir diese Geschichten erzählen und an die Menschen erinnern. Und auch wenn wir sozusagen genauso, bevor Menschen verschwunden gehen oder verschwunden werden, vielleicht eher in libyschen Foltergefängnissen, wenn wir davon wissen, obwohl wir mit den Menschen gesprochen haben und der Mensch am Telefon uns gesagt hat, er würde lieber sterben im Mittelmeer, als zurück nach Libyen zu gehen. Und genau, in dem Sinne wollen wir sozusagen, sind wir auch oft sehr wütend und traurig und verzweifelt und hoffnungslos, aber wir wollen auch gleichzeitig irgendwie weitermachen und auch auf die Ungerechtigkeit und Gewalt und Tod und das Verschwinden auf dem Mittelmeer aufmerksam machen. Und auch, es gibt natürlich auch schöne Geschichten, wenn Leute ankommen und wir sozusagen das mitbekommen oder dann einfach schöne, starke Geschichten hören und die Menschen sich vernetzen und weiter für Bewegungsfreiheit kämpfen. Und deswegen fordern wir Abschaffung von Frontex, Bewegungsfreiheit für alle und No Border, No Nation. Ich habe hier noch ein paar Quellen und vielleicht zwar nichts dabei, wie jetzt vorne auf dem Büchertisch, aber online gibt es zum Beispiel auch diese Zeitschrift Echoes von Civil MRCC, die ist da unter Central Met. Da gibt es auf jeden Fall immer auch so relativ aktuelle Updates. Das finde ich ganz gut. Und unten ist der Artikel über Bulgarien, den ich erwähnt hatte. Und bei der Ägäis steht das aegeanbordercrimes.net. Und das ist auf jeden Fall, ich hatte ja gesagt, wir dokumentieren auch so viel, um so ein Archiv zu schaffen. Das ist jetzt nur für die Ägäis. Und das ist so eine interaktive Map, wo man auch ganz viel über die Pushbacks in der Ägäis lesen kann. Genau.
Okay, dann ich würde es vielleicht einmal ganz kurz nochmal zusammenfassen, was wir bisher gesagt haben. Aber es war jetzt schon ganz schön viel. Also ich meine, Frontex ist eine Organisation, die winzig klein gegründet wurde im Vergleich zu, wie groß es jetzt ist, hat eine komplett breite Aufgabenpalette, macht Abschiebungen, behandelt die Daten von Menschen mit und ohne Papieren, führt Forschung ins Felde, bringt Millionen von Geldern in Rüstungs- und Abwehrindustrie, und ist an Menschenrechtsverletzungen beteiligt und unterstützt Regime und Gruppen, die für Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen an der Menschlichkeit angeklagt sind. Matthias, da muss es doch bestimmt richtig gute Kontrollsysteme von der EU geben, oder?
Ja, danke für die Frage. Zufällig berichte ich jetzt genau darüber. Also all das, was wir gehört haben, all das, was ich beschrieben hatte, wie sich Frontex entwickelt hat, hat auch Einfluss auf die Organisationskultur. Also eine Behörde, die quasi immer mehr Kompetenzen bekommt, immer mehr Geld bekommt. Das hat man besonders gesehen bei dem Direktor, der inzwischen zurücktreten musste, was übrigens auch durch öffentlichen Druck passiert ist, Fabrice Légerie. Man sieht ihn hier, das war, glaube ich, im vorletzten Jahr seiner Amtszeit. Da hat Frontex sich dann auch so Fahrzeuge angeschafft und da gibt es ein YouTube-Video von, es ist wirklich awkward, wie der da steht wie so ein Autohändler und streichelt das Auto und referiert dann eine Minute lang so einen Text über, wie toll Frontex ist. Der war wirklich, also Légerie, ich meine, Frontex ist sowieso krass, Frontex-Direktor zu sein ist krass, aber Légerie ist nochmal eine andere Nummer. Der ist jetzt beim Rassemblement National in Frankreich angetreten und gewählt als Europaabgeordneter. Das Rassemblement, das ist wahrscheinlich auch eins seiner Geschichten, klagt jetzt auch gegen die GEAS-Reform. Die Klage wird nächste Woche öffentlich beim Europäischen Gerichtshof. Also das ist auch nochmal so ein Showdown, wie der jetzt in die Politik gegangen ist. Und das ein großes Problem bei Frontex, das ist eigentlich nicht die Schuld von Frontex, sondern das liegt einfach an dem System EU, ist, dass Frontex als Agentur oder alle Agenturen sind eigentlich relativ autonom. Es ist jetzt nicht so wie bei uns bei der Bundespolizei, wo das Innenministerium der Bundespolizei eine Weisung erteilen kann und kann sagen, stell dich jetzt bitte an diese und jene Grenze, tu dies oder zieh dort wieder ab, mach jenes. Das geht bei Frontex nicht. Es gibt keine übergeordnete Behörde, die Frontex also irgendwelche Anweisungen geben kann. Es gibt ja kein EU-Innenministerium oder sowas, weil die EU ja kein Staat ist. Und hier ist ein Zitat aus der Frontex-Verordnung, wo das also wirklich niedergelegt ist. Es gibt mehrere solcher Zitate, das ist relativ krass. In operativen und technischen Fragen unabhängig, rechtlich, administrativ und finanziell autonom. Also alle Entscheidungsmacht hat der Direktor beziehungsweise die drei Vizedirektorinnen. Das ist insofern relevant, als dass es ja so vor 2 Jahren gab es sehr gehäuft in internationalen Medien Berichte, wie Frontex auch an Pushbacks beteiligt ist, die begünstigt oder in Staaten wie Griechenland eben operiert, die massenhaft täglich Pushbacks begehen, was auch komplett dokumentiert ist und Frontex sich aber nicht zurückzieht. Das ist der Artikel 46 der Frontex-Verordnung. Das ist möglich. Der Direktor kann, wenn Menschenrechte in dem Gaststaat verletzt werden, kann er die Mission abbrechen. Das wurde natürlich vielfach gefordert, hat weder Légerie gemacht, noch sein Nachfolger Hans Leitens. Das ist ein Niederländer. Ähnliche Probleme gibt es zum Beispiel in Kroatien, wo auch diese massenhaften Pushbacks bekannt wurden. Oder was heißt Probleme? Frontex ist natürlich das Problem, aber wo diese Pushbacks bekannt wurden. Und die Entscheidung obliegt dem Direktor und er trifft sie nicht. Hier nochmal das Budget. Also das in den Anfängen war es natürlich relativ niedrig, aber wenn man sich jetzt mal 2016 anguckt, 2015/16, dann hat sich das seitdem ungefähr vervierfacht. Und das ist noch lange nicht das Ende. Also es wird weiter steigen. Und zeigt natürlich auch so eine gewisse Macht von Frontex. Und jetzt die Frage, wie kann denn Frontex kontrolliert werden, wenn sie also quasi so eine Behörde sind, der niemand Weisungen erteilen kann? Das geht praktisch nicht. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Das ist eigentlich, also die Gerichte sind relativ wichtig aus meiner Sicht. Es gibt also verschiedene Klagen von Organisationen, von Betroffenen, von Pushbacks beispielsweise. Dieses Bild ist übrigens ein relativ bekanntes Bild von einer Operation, wo die libysche Küstenwache eine Seenotrettung von Sea-Watch behindert hat und Leute dann auch ins Wasser geschubst hat, Leute auch ertrunken sind. Und bei solchen Fällen gibt es halt Klagen. Es gibt auch so Plattformen wie Frag den Staat, die Transparenzplattformen, also wo ich auch sehr viel Informationen herbekomme immer. Das kann ich auch empfehlen. Also man kann im Prinzip alle möglichen Dokumente anfordern. Aber hey, ist das jetzt eine Kontrolle von Frontex? Also kann das ausreichen? Natürlich eigentlich nicht. Man wünscht sich eigentlich noch mehr. Es gibt ein sogenanntes Konsultativforum. Das sind, ich glaube, jetzt sind es 12, es waren mal 13 oder vielleicht ist wieder einer dazugekommen. Große Menschenrechtsorganisationen, also vom Kaliber Rotes Kreuz und so weiter. Die quasi Frontex auch kontrollieren sollen, aber das ist keine Kontrolle, das ist eher so eine Beobachtung. Die erstellen dann auch jedes Jahr einen Bericht. Die haben natürlich absolut keine Möglichkeit, Frontex irgendeine Weisung zu erteilen. Der Bericht wird dann auch freundlich auf der Frontex-Webseite veröffentlicht. Sea-Watch wollte mal Mitglied werden, der Antrag wurde abgelehnt. Als diese ganzen Pushbacks bekannt wurden, hat zum Beispiel PECUM, das ist so eine internationale Organisation für die Rechte von unbegleiteten Minderjährigen, gesagt, so sorry, das ist ein Feigenblatt, wir wollen uns dafür nicht benutzen lassen und sind ausgetreten. Also das ist es auch nicht. Das Parlament gibt es noch, das EU-Parlament. Die haben eine gewisse Kontrollfunktion, wie das andere Parlamente, nationale Parlamente auch haben. Die können quasi auch Dokumente anfordern, aber eben auch nur bestimmte Geheimhaltungsstufen. Sie können noch den Direktor zitieren, dass er halt dort Bericht erstattet. Das war es aber auch. Also das Parlament kann ebenfalls keine Anweisungen erteilen. Was das Parlament allerdings machen kann, ist über den Haushalt entscheiden, also den Haushalt des kommenden Jahres nicht zu bewilligen oder den Haushalt des letzten Jahres nicht zu entlasten. Das haben die auch schon mal gemacht. Ich glaube, also mir sind jetzt gerade zwei Fälle bekannt, wo das quasi in der ersten Runde nicht bewilligt wurde, mit Verweis auf Menschenrechtsverletzungen, die Frontex begünstigt. Und in der zweiten Runde wurde es dann aber beschlossen. Das liegt natürlich daran, dass das Parlament, das EU-Parlament ist genauso rechts wie die Parlamente der Mitgliedstaaten. Das ist also keine Bürgerrechts-Firewall oder sowas. Und rückt natürlich jetzt auch nochmal weiter nach rechts. Also kann man noch weniger erwarten. Dann gibt es natürlich die Mitgliedstaaten. Man könnte sich jetzt fragen, ob nicht die 27 EU-Staaten, die ja quasi Frontex bilden, wenn man so will, Frontex kontrollieren könnten. Dann ist natürlich erstmal die Frage, wollen die das überhaupt? Also die haben eine gewisse Macht dadurch, dass sie den Direktor wählen und auch absetzen können. Das ist natürlich jetzt erstmal keine operative Entscheidung, aber natürlich, wenn der Direktor sagt, wir ziehen uns nicht aus Griechenland zurück, dann könnten die EU-Staaten sagen, okay, dann ziehst du dich zurück und dann wählen wir jemand Neues. In diesem Dilemma waren die EU-Staaten, dass sie eigentlich wollten, dass Frontex in Griechenland bleibt, aber die Medienberichte aushalten mussten und dann wurde halt der Direktor ausgetauscht und Frontex, hatte ich ja schon erzählt, bleibt weiterhin in Griechenland. Ansonsten haben die auch keinen großen Einfluss. Also die machen so die strategische Ausrichtung der Agentur, beschließen sie beispielsweise, aber eben geben Frontex keine Weisungen. Frontex hat einen sogenannten Grundrechtsbeauftragten, der soll quasi eben genau das machen, Grund- und Menschenrechtsbeobachtung. Der hat auch Mitarbeiterinnen. Und der kann auch Berichte über schwerwiegende Vorfälle, Serious Incident Reports, erstellen. Das kann eigentlich jede Beamtin, die bei Frontex irgendwie mitarbeitet, kann solche Reports erstellen. Das Problem war aber nur, dass die so quasi auf niedrigster Ebene immer versagt sind. Das ist eigentlich die einzige wirkliche Änderung, die es nach den ganzen Pushbacks-Berichten gegeben hat, dass diese Serious Incident Reports höhere Ebenen erreichen. Das war es dann aber auch schon. Und der kann zwar hier, der Grundrechtsbeauftragte kann zwar eigene Untersuchungen anstellen, aber wie alle anderen kann er auch Frontex keine Weisungen erteilen. Und Frontex setzt sich auch darüber hinweg. Ich meine, der findet auch einiges. Und dieser neue Grundrechtsbeauftragte, das ist eigentlich ganz interessant. Also der nimmt seine Arbeit auf jeden Fall ernst. Gibt auch Auskunft. Ich hatte mit dem auch schon ein paar Mal zu tun. Also der beantwortet auch bereitwillig Journalistinnenanfragen. Und der hat jetzt mit dem Vorstoß letztes Jahr überrascht, dass er gesagt hat, die ganze Debatte Artikel 46 Frontex abzuziehen. Er ist eigentlich dagegen, dass Frontex aus Griechenland weggeht. Er findet, Frontex soll in Griechenland bleiben, weil dadurch hätte man eine gewisse Hebelwirkung, wenn quasi internationale Polizeieinheiten der griechischen Polizei auf die Finger schauen, dann brächte man sozusagen auch eine andere Polizeikultur mit. Darüber kann man streiten. Ich finde das Argument aber interessant, also weil da ist natürlich schon was dran, also dass die griechische Küstenwache sich natürlich dabei auch beobachten lassen muss. Das führt dann zu so Effekten wie, dass die griechische Küstenwache das Frontex-Flugzeug anweist, abzudrehen, wenn man gerade beim Pushback ist. Das hat es zum Beispiel auch gegeben. Also die griechische Küstenwache ist sich dessen auf jeden Fall bewusst. Interessant wird es am Beispiel Polen, als viele Menschen über Belarus in die baltischen Staaten und nach Polen eingereist waren, haben zum Beispiel Lettland und Litauen Frontex-Hilfe beantragt, Frontex-Unterstützung beantragt. Polen hat es aber nicht gemacht, obwohl die EU massiv Polen gedrängt hat, dass sie Frontex ins Land holen sollen. Polen hat das nicht gemacht, aus politischem Kalkül, weil man sich sowieso in Opposition zur EU befand, im Streit. Da ging es um viele Milliarden, um ganz andere Themen, aber auch Grundrechte. Und Polen hat gesagt, nö, wir zeigen euch jetzt mal, wie wir das hier in Polen machen, Grenzschutz sozusagen. Und das Ergebnis dürfte euch ja bekannt sein. Es ist von daher auch interessant, weil Polen ist der Sitzstaat von Frontex. Also Frontex Hauptquartier ist in Warschau, aber die polnische Regierung wollte Frontex nicht im Land haben, um sich nicht auf die Finger schauen zu lassen. Also ich wollte jetzt nur mal quasi so die verschiedenen Seiten dieses Arguments vom Grundrechtebeauftragten darstellen, diese sogenannte Hebelwirkung. Ja, das wäre dann die letzte Folie. Wer kontrolliert Frontex? Es sind so um die 20 Organisationen im Mittelmeer aktiv, viele davon mit eigenen Schiffen, was natürlich auch eine gewisse Kontrollfunktion hat, also was nicht nur Menschenleben rettet, sondern solche Sachen dann natürlich auch immer wieder überhaupt erst bekannt macht. Also wer kontrolliert Frontex? Im Zweifel Bewegungen, Zivilgesellschaft, Bewegungen wie Abolish Frontex. Ja.
20 Jahre Frontex, Grund genug zur Abschaffung. Ihr hörtet den Mitschnitt einer Podiumsdiskussion mit Aktivistinnen aus der zivilen Seenotrettung zum 20. Geburtstag der EU-Grenzschutzorganisation Frontex. Am 26. September 2024 aufgezeichnet im Aquarium in Berlin-Kreuzberg, organisiert von der Initiative Abolish Frontex. Der Mitschnitt stammt von Radio Korax Halle.